der Weltraum. Unendliche Weiten.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Speis muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden, der dreibeinige Podcast.
Ja, hallo, liebe Hörer live im Internet, liebe Hörer aus der Konserve.
Herzlichen Glückwunsch, hätte ich beinahe gesagt. Herzlich willkommen zur 24. Ausgabe von Sie reden, dem dreibeinigen Podcast.
Aus Berlin.
Aus Berlin.
Heute ausnahmsweise nochmal, man hört es an der Raumakustik, wir sind nicht im halligen Studio in der Lausitz, sondern in der heimeligen Atmosphäre der dreckigen Hauptstadt.
Heimelig statt hallig sozusagen.
Heimelig statt hallig. Ja, wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet haben werdet, vielleicht sogar live zuhört, denn wir testen heute mal unser Live-Setting für Eberswalde schon. Denn wir erinnern uns, die aufmerksamen Hörer werden es ja gemerkt haben und auch schon gelesen haben, wir freuen uns wie Bolle auf den 6. September, wenn wir in Eberswalde sein werden, bei der kleinsten Star Trek-Ausstellung des Universums.
Juhu, auf 17,01 Quadratmeter hat ein echter Star Trek-Fan die coolsten, schönsten Star Trek-Requisiten und Memorabilität zusammengetragen und veranstaltet eine Convention.
Ja, und wir dürfen dabei sein als Sie reden, der dreibeinige Podcast, und ein bisschen drüber berichten und im Anschluss ab 18:30 tatsächlich auch live auf Sendung gehen, hier auf diesem Kanal, auf diesem Mixer-Kanal, den der ein oder andere vielleicht schon gefunden hat. Auf unserer Seite ist er verlinkt. Und dort werden wir, ja, was wir immer machen, reden über Star Trek. Wir werden unsere schönsten Star Trek-Erinnerungen Revue passieren lassen. Wir werden mit der deutschen Synchronstimme von Picard reden und über seine Star Trek-Erinnerungen reden. Wir werden mit Sylvia Strubelik, lest nach, wie sie geschrieben wird. Wir wissen immer noch nicht, wie sie ausgesprochen wird. Auf jeden Fall ist es die Dame, die die Star Trek-Conventions nach Deutschland geholt hat. Und Professor Zitt aus Zweibrücken, der dort Star Trek-Vorlesungen hält und mittlerweile über die Physik von Star Trek in- und auswendig referieren kann, auch unter anderem dann in Eberswalde und in unserem Podcast. Und natürlich dürfen die 17 Hörer oder 17 Besucher, die das Losglück hatten, teilnehmen zu dürfen, auch in unserem Podcast zu Wort kommen, wenn sie denn wollen. Und wir haben Filk-Songs einstudiert. Gerade eben noch, die Gitarre ist sozusagen noch warm.
Wir haben gewissermaßen ein paar Jugendsünden wieder aufgewärmt, die wir eigentlich schon erfolgreich verdrängt hatten. Aber ich dachte, das passt so schön, oder wir dachten, das passt so schön jetzt zum Thema und zum Anlass, dass wir die Filk-Songs, was sind eigentlich Filk-Songs sind Pop-Lieder versehen mit einem neuen Text, der auf ein anderes Pop-Thema passt.
Ja, eigentlich glaube ich, kommt es aus der Folk-Ecke, also Folk-Songs, was mehr so, Country, Folk und sowas.
Wir haben beides, Country und Western.
Ja, genau, sowas in der Art ist und dann halt mit neuen Texten versehen, die irgendwie einen Star Trek-Bezug haben. Wir haben mit Erschrecken festgestellt, unsere Lieder haben einen Star Trek-Bezug aus den frühen 90ern oder Mitte der 90er gehabt und waren auch deswegen etwas infantiler. Wir waren ja auch mal jung.
Schwer
zu glauben, aber wir waren auch mal jung.
Wir haben die schlimmsten Profanitäten schon aus den Texten rausgestrichen.
Ja, und die schlimmsten Verbrechen am Versmaß haben wir auch korrigiert.
Geht so. Ich behaupte ja immer noch, dass dieses eine Wort 3 Silben hat und nicht 2.
Man kann es auch zweisilbig singen, Sebastian.
Was war es noch? Defiant hat 3 Silben, nicht 2.
Man kann es auch Defiant sagen.
Defiant. Defiant. Naja.
Gut. Naja, ihr werdet es hören.
Stimmt drüber
also
ab.
Quasi uns ins Forum. Am 6. September auch einen kleinen Einblick in unsere Gesangsqualitäten, mehr oder in Anführungszeichen, geben. Quasi, wir werden auch ein paar Filk-Songs zum Besten geben während des Live-Podcasts.
Ja, um mal nochmal dieses Feeling von damals nochmal so richtig aufleben zu lassen.
So ein bisschen, wir machen so ein bisschen Lagerfeuer-Feeling im Wäschekeller.
Genau. Wir sollten auf alle Fälle, ich nehme Feuerzeug mit.
Ich weiß nicht, ob das im Sinne der Brandverordnung ist. Dieser Wäschekeller wird gerammelt voll sein mit Menschen. Ich möchte nicht, dass du mit Feuer rumspielst.
Ist eine Brandverordnung nicht eine Verordnung, die schreibt, dass es brennen muss?
Egal. Auf jeden Fall wird es lustig in Eberswalde. Wir freuen uns echt, wie gesagt, schon wie Bolle drauf. Also es wird echt geil. Geil.
Aber heute wollen wir noch über was anderes reden.
So sieht es aus. Sascha, unsere Texte stammen ja aus Mitte der 90er. Ich habe es ja vorhin erwähnt. Und was ist sonst noch Mitte der 90er passiert, meine Damen und Herren? Es ist etwas auf dem Markt erschienen, was uns seitdem auch nicht mehr losgelassen hat. Seit Mitte der 90er zahlreiche Abende. Sebastian, du siehst aus, als würdest du was sagen wollen.
Es ist rot, es ist viereckig. Es
ist eine untergehende Sonne drauf.
Untergehende Sonne, eine
Stadtsilhouette.
Eine Skyline. Von einer Kleinstadt.
Von einer Siedlung oder von einer Stadt?
Ich meine von einer Stadt.
Liegt hinter mir.
Tausendmal drauf geguckt.
Kurz gesagt, wir sprechen von...
Es ist eine Siedlung.
Ja, deswegen, das passt ja auch. Wir sprechen nämlich von Die Siedler von Catan.
Spiel des Jahres 1995.
Entworfen von Klaus Teuber. Der übrigens auch Sebastian Barbarossa mitentwickelt hat. Oder nicht nur mitentwickelt hat, sondern entwickelt hat.
Barbarossa, Spiel des Jahres 1988, glaube ich.
Das mag sein. Wir hatten das damals mal gespielt. Damals hast du noch bei deinen Eltern gewohnt, wie ich auch. Und das war mit Kneten irgendwie.
Damals waren wir wirklich noch Kinder. Ja, das war unter anderem mit Kneten. Man musste Begrifflichkeiten darstellen, auf verschiedene Art und Weise. Ich glaube, es ging als Pantomime und als irgendwie in Form von diesen 20 Fragen. Oder irgendwie so, und man konnte seinen Begriff auch kneten.
Es war aber irgendwie auch mit Wissensvermittlung verbunden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also es war kein Spiel für ganz Blöde, sondern da musste man schon irgendwie...
Nee, so war es. Jeder musste seine Begriffe kneten, aber nicht zu eindeutig. Weil es war besser, wenn der gegnerische Spieler es nicht sofort erraten hat. Das war irgendwie so ausbalanciert, dass man selber Punkte gekriegt hat, wenn der Gegner es geraten hat. Allerdings so nach 10 Versuchen und nicht schon beim ersten, stimmt, aber auch nicht nie. Also es durfte halt nicht zu eindeutig sein und es durfte auch nicht zu mehrdeutig sein.
Irgendwie musste man Barbarossa aus seiner Höhle befreien, wenn ich das richtig im Kopf hatte.
Ich glaube, wir wollten ja über die Siedler von Catan reden.
Ja, genau. aber eins noch zu Barbarossa. Sebastian hatte nämlich damals ein Bustier geknetet. Die Aufgabe war, ein Bustier zu kneten und ich hatte damals keine Ahnung, was ein Bustier sein sollte. Und deswegen
war ich... Die Frage ist, wusste ich das?
Ja, woher wusstest du das eigentlich? Egal, lass uns über Catan reden. Auch Spiel des Jahres, nämlich 1995. Wir erklären vielleicht mal ganz kurz für diejenigen, die nicht wissen, wie man dieses Spiel spielt, wie man dieses Spiel spielt.
Okay, meinetwegen. Also man legt aus 6-eckigen Karten eine Insel.
Genau.
Ich habe hier auch diese Karten. So klingen die, wenn man darin rumwühlt.
Das Lustige an diesem Spiel ist, es gibt kein vorgefertigtes Spielbrett, sondern man hat eine gewisse Anzahl Hexagonale.
Ja, Hexagonal ist
richtig. Hexagonal ist sechseckig, ne?
Ja.
Felder, die man zu einer Insel erstmal blind zusammenlegt. Und auf diesen Feldern gibt es gewisse Rohstoffarten, nämlich Holz, Lehm, Schaf, Getreide und Erz.
Und genau.
Genau.
Also man legt dann noch auf jede Karte einen Zahlenchip drauf und
auch
wenn die Zahl gewürfelt wird, dann kriegt man den Rohstoff, den entsprechenden.
Genau, kriegen alle, die an diesem Feld siedeln, entsprechende Anzahl an Schaf, Erz, Holz oder Lehm oder Getreide.
Gesiedelt wird entlang der Kanten und wenn man genug Holz, Schaf, Getreide und was weiß ich was zusammen hat, dann darf man sich eine neue Siedlung bauen, hat dann mehr Chancen auf noch mehr Rohstoffe sozusagen.
Oder man kann eine Siedlung zu einer Stadt ausbauen.
Und ich muss sagen, das ist einfach ein geniales Konzept.
Das ist ein super Konzept. Also das Ganze kommt quasi in zwei Jutesäckchen, auch sehr alternativ daher. Es sind in unserer Ausgabe, weil wir sind ja Early Adapters, wir haben quasi die Erstausgabe mehrfach geflickt, sehe ich gerade an Sebastians Karton. Und das ist noch mit Holzfiguren. Und man hat quasi einfach zwei Jutesäckchen mit in die Kneipe geschleppt.
Ja.
Und hat das dann dort ausgepackt und konnte anfangen zu siedeln. Und man musste halt nicht sperrige Kartons mit sich herumschleppen. Also man hat immer nur Säckchen mitgenommen. Das war irgendwie ganz praktisch. Es war in der Ursprungsversion bis 4 Spieler.
Es gab dann eine Erweiterung auf 6 Spieler.
Es gab später eine Erweiterung auf 6 Spieler.
Mit größerer Insel dann, weil sonst hat man sich zu sehr zugesiedelt gegenseitig.
Genau. Und das Schöne ist auch, es gibt so kleine Gemeinheiten. Man kann zum Beispiel einen Räuber versetzen, also diese Zahlenchips von 1 bis 12.
Von 2 bis 12.
Von 2 bis 12, genau. Man hat 2 Würfel und das stellt quasi alles dar, was man mit 2 Würfeln würfeln kann. Und die Wahrscheinlichkeit, eine 6 oder eine 8 zu würfeln, ist halt größer als eine 3 oder eine 12 oder eine 11 zu würfeln oder eine 2. Die Kombinationen sind einfach viel höher oder viel größer.
Ja.
Und dementsprechend dick und rot sind dann auch diese Zahlenchips und deswegen versuchen die auch alle irgendwie an einer 6 oder 8 sich zu postieren. Das heißt, es kommt irgendwie drauf an, sich strategisch günstig zu verteilen auf dieser Insel. Man muss erstmal gucken, dass man alle Rohstoffe abdeckt, irgendwie am Anfang mit seinen beiden Startsiedlungen. Und man muss gucken, dass man an entsprechenden Zahlenchips siedelt, die einigermaßen wahrscheinlich sind.
Genau.
Wobei die Wahrscheinlichkeit nicht immer auf das tatsächliche Geschehen Aussagekraft hat. Es kann nämlich durchaus passieren, dass die 6 und die 8 trotz aller statistischen Unwahrscheinlichkeit seltener gewürfelt wird als eine 11.
Über einen begrenzten Zeitraum.
Über einen begrenzten Zeitraum hinaus.
Und mit unendlich langer Spielzeit nähert sich das natürlich alles der Optimalverteilung wieder an.
Das ist richtig.
Aber man spielt ja trotzdem, auch wenn es so viel Spaß macht, nicht unendlich lang am Abend.
Und Schlauberger werden jetzt vielleicht sagen, aha, ich habe kurz mal nachgerechnet, die häufigste Zahl mit 2 Würfeln zu würfeln ist eine 7. Aber dieser Zahlenchip existiert nicht, es gibt keine 7. Sondern wenn die 7 fällt, kann man einen Räuber versetzen und alle umliegenden Leute dort beklauen oder einen Mitspieler beklauen und jeder, der mehr als 7 Karten hat, muss halt die Hälfte abgeben. Es klingt total kompliziert, es ist auch erstmal etwas kompliziert.
Aber nur etwas. Also dafür, dass das Spiel so eine unglaubliche Tiefe hat, finde ich, sind die Regeln eigentlich nicht viel.
Das Lustige ist ja, neben diesen Spielkarten und Spielfiguren gibt es eine einseitige Anleitung. Die ist wirklich extrem kurz gehalten.
Ja.
Und zusätzlich zu dieser Anleitung aber einen mehrfachseitigen Almanach, wo quasi Spielsituationen,
unklare, häufig auftretende Unklarheiten werden da auch erklärt.
Genau, also ist dann so, man kennt das heute als Coup aus dem Internet und sowas ähnliches gibt es dann halt in analoger Form zu diesem Siedlerspiel dabei.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt von diesen Klaus-Teuber-Spielen, dass halt die Anleitungen immer kurz sein müssen. Vielleicht haben die sich irgendwie gesagt, irgendwie so die Grundregeln müssen auf eine Seite passen, weil es gibt ja wirklich teilweise Spiele, da muss man erstmal ein Buch lesen.
Ja, richtig.
Und es ist eigentlich, ich muss sagen, dieses Spiel, fand ich, hat schon sehr viel von einem Computerspiel auch.
Ja.
Von so einem Hexfeldspiel, wie hier Panzergeneral oder Siedler oder, Quatsch, nicht Siedler, Civilizations. Oder wie heißt das nochmal, auch von Sid Meier, wo man auf einem anderen Planeten siedelt, wie Civilizations?
Colonization.
Ja.
Vermutlich.
Ich komme jetzt nicht. Egal. Und aber wie gesagt, es gibt halt nur eigentlich diese Bodenkarten quasi, dann diese Zahlenchips und die Häuser, Siedlungen, Straßen halt. Das war's eigentlich. Und man baut halt nicht ewig auf. Und man braucht es auch nicht ewig zu erklären. Nach einer Runde, wenn man 9 hat, der hat es normalerweise gerafft, wenn er eine Runde mitgespielt hat.
Und Ziel ist einfach irgendwie eine gewisse Anzahl an Siegpunkten zu bekommen.
Siegpunkte bekommt man halt für jede Siedlung und man kann diese Siedlungen dann auch noch für mehr Rohstoffe auf eine Stadt ausbauen und die bringt dann auch dann mehr Rohstoffe, wenn die Zahl gewürfelt wird. Ach ja, es gibt noch die Häfen, hat man noch vergessen vielleicht zu sagen. Also um die Insel rum ist nur logischerweise Wasser, sonst wäre es keine Insel. Und an dem Wasser gibt es dann Häfen und da kann man dann, wenn man zum Beispiel durch Zufall auf ganz vielen Holzfeldern gelandet ist, man hat nur Holz und nichts anderes, dieses Holz zu einem besseren Kurs tauschen, ohne dass man auf andere Spieler angewiesen ist, weil normalerweise handelt man mit anderen Spielern.
Ja, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Eigentlich, Klaus Däuber hat sich das so gedacht, dass das Spiel in verschiedene Phasen unterteilt ist, nämlich eine Würfelphase mit einer Eventphase. Es kann also auch was passieren, wenn man gewürfelt hat. Es gibt also
den Eventkarten
Räuber sozusagen. Oder halt, man hat eine 7 gewürfelt, alle müssen abgeben. Dann kommt die Tauschphase, wo man mit den Spielern in Verhandlungen tritt und sagt, ich brauche unbedingt ein Erz, ich habe dafür 2 Holz. Ein anderer braucht vielleicht gerade das Holz und gibt dafür sein Erz ab. Wobei natürlich auch mal ein bisschen drauf geguckt wird, wie viele Siegpunkte hat der andere und was könnte der mit diesem Rohstoff wohl bauen, was mir eventuell in den Weg kommen könnte. Das heißt, man kann natürlich auch durch strategisches Handeln oder auch Nichthandeln den anderen blockieren. Oder halt, wenn ich halt merke, einer von 4 Mitspielern droht mir, meinen Weg zuzubauen, der wird aber von dem dritten Mitspieler gerade geärgert, dann gebe ich dem dritten Mitspieler halt irgendwie, helfe ich ihm halt dabei, irgendwie einen Siegpunkt zu erringen, um den anderen Spieler zu verhindern, mir halt irgendwie die Straße zu verbauen oder was weiß ich was. Es ist schon ein bisschen kompliziert. Man kann da, also es gibt so ein bisschen, was Sebastian sagte, dieses Computerspiel-Feeling, also es kommt dieser Strategie-Part noch mit rein. Man muss also schon ziemlich strategisch vorgehen, um bei diesem Spiel dann nachher auch irgendwie möglichst vorne auf dem Treppchen stehen zu können. Und nach dieser Handelsphase kommt eigentlich die Bauphase, wenn man dann mit den Rohstoffen, die man hat, entweder halt eine Erweiterungskarte sich kauft oder was baut, eine Straße, eine Siedlung, eine Stadt. Und dann werden die Würfel weitergegeben, ist der nächste dran. So hat Klaus Teuber das eigentlich vorgesehen. In der Praxis ist es alles sehr vermengt. Also es wurde dann wild durcheinander gebaut und getauscht anschließend noch.
Ja, das kommt immer drauf an, so ein bisschen, was für eine Runde man auch spielt. Ne? Es gibt ja schon so diese Regelfanatiker, die dann wirklich so von, du hättest jetzt nicht tauschen dürfen, du hättest erst noch eine Karte ablegen müssen oder so in der Richtung. Und in anderen Runden, vielleicht auch gerade, wenn man schon ein bisschen was getrunken hat und so weiter, dann... Sag mal, was baust du denn da eigentlich? Genau. Da gibt's schon eine Uferpromenade einmal ganz um die Insel rum.
Die Pest ist eigentlich, mit Pärchen zu spielen, weil dann geht die Tauscherei manchmal sehr ins Persönliche, dass man sagt, ach komm, Schatzi, gib mir doch noch das,
bestimmte Pärchen, ja.
Ja, also
junge Pärchen.
Bestimmte Pärchen sind sehr anstrengend beim Siedlerspielen. Ja, die brauchen dann auch, wir hatten dann teilweise...
Das hängt aber nicht an Siedler, das hängt, ist Human Nature.
Wir hatten dann teilweise Power-Siedeln die Regelung eingeführt, dass man pro Spielzug nur eine gewisse Zeitbegrenzung hatte, dass man seinen Spielzug innerhalb von 2 Minuten beenden musste. Weil derjenige, der konnte das wirklich in die Länge ziehen, hat manchmal 10 Minuten versucht zu verhandeln mit irgendwem noch, dass alle anderen nur gesagt haben, oh, können wir nicht mal endlich weiterspielen, mach doch irgendwas, bau was oder gib die Würfel weiter. Ah nein, eventuell muss ich hier noch.
Beim Handel gilt natürlich stets der Spruch, der Feind meines Feindes ist mein Anwalt.
So sieht's aus. Und man muss natürlich gegen irgendwas handeln. Man kann nicht sagen, gerade bei Pärchen, ich gebe dir gleich einen Kuss und dafür gibst du mir...
Ja, richtig, so war das, genau. Hm? Dafür darf ich es heute Abend unten liegen.
Ja, so ungefähr. Und dieses Spiel ist halt unheimlich komplex. Also man kann es unheimlich komplex gestalten.
Wir haben ja noch nicht über die Erweiterung geredet. Dieses einfache, schöne, simple, einfache Spiel wird auch irgendwann mal langweilig. Also wenn man das dann irgendwie schon, weiß nicht, 20 Wochenenden gespielt hat und dann insgesamt 100 Runden durch und eigentlich kann man das schon blind machen. Man spielt auch gar nicht, man spielt auch mehr so nebenbei, weil man labert dann die ganze Zeit irgendwie über was anderes und irgendwann lässt dann doch mal die Langeweile
ab. Ja, wobei das Schöne, bevor du jetzt zu der Langeweile kommst, ist, dass das Spielbrett jedes Mal anders aussieht. Also
das stimmt, ja.
Du spielst dann nicht immer, wie es bei anderen Spielen ist, auf dem gleichen Setting, sondern du hast die Insel immer anders konfiguriert. Die sieht also jedes Mal anders aus. Entweder sei es einfach, weil die Rohstoffe komplett anders verteilt liegen oder weil die Zahlen einfach komplett anders sind. Und
man muss sich auch nicht an die vorgegebene Form halten. Also man kann durchaus statt dieser dieses gleichseitige Sechseck, was da quasi rauskommt, auch mal was anderes legen.
Zum Beispiel so.
Richtig. Das wird sogar noch ermutigt, wenn man sich die erste Erweiterung kauft. Die erste Erweiterung war die Seefahrererweiterung. Da konnte man dann wirklich dann mehrere Inseln bauen und musste dann halt, wie man auf Land Straßen gebaut hat, dann die einzelnen Inseln mit Schiffen verbinden. Das war eigentlich erstmal nicht so besonders groß. Unterschied zu den Straßen war, die Schiffe konnte man auch umstellen. Also wenn man irgendwie in eine Richtung gebaut hat und merkte, oh, jetzt ist mir der andere zuvor gekommen oder ich habe jetzt gemerkt, die Insel, die ist doch nicht so toll, die Zahlenfelder sind scheiße. Man hat nämlich dann erst die Zahlenfelder teilweise erst rumgedreht, wenn man da gesiedelt hat. Oder auch sogar die Bodenkarten erst von einem Stapel gezogen, indem Moment, wo man quasi dahin vorgedrungen ist, dass man so eine Art Entdeckerspiel gemacht hat, ja. Und das Spielfeld erst während des Spiels entstanden ist. Das ist eine super schöne Idee eigentlich. Und dann hat man das gespielt und das dann auch mit 6 Leuten, da wurde die Insel richtig, richtig groß, also in dem Erweiterungspack waren glaube ich nochmal so viele Bodenkarten drin und es gab dann auch einen Rahmen, damit einem das Ganze nicht immer auseinanderfiel.
Rahmen braucht eigentlich keine Sau, oder?
Das hält erst das Zimmer zusammen quasi, hält das Spielfeld zusammen. Wenn man auf dem glatten Tisch spielt oder irgendwie auf der Fahrt oder so, dann ist das, aber prinzipiell braucht man nicht das Recht.
Ich weiß nämlich noch, am Anfang habe ich gedacht, was ist denn das für eine blöde Erweiterung, also nur für so einen Rahmen nochmal irgendwie 50 Euro hinlegen, ist total albern.
Und Schiffe. Und mehr Karten.
Aber später ist mir dann klar geworden, also was für Möglichkeiten diese Erweiterung bietet und dass sie eigentlich total schön ist.
Ja.
Und
dann das Konzept, man sieht den Spielfeld halt nicht von Anfang an, sondern man muss sich das erst im Laufe der Zeit erspielen, das Spielfeld.
Ja, ist total reizvoll und da wurden auch dann schon verschiedene Szenarien, Beispielszenarien mitgeliefert, dass man sagen konnte, man hat die Startinsel und muss halt auf die andere Insel drauf oder man kriegt dann noch einen Bonuspunkt, wenn man auf der Insel als erstes landet oder man kann auch so von vornherein festlegen, du bekommst noch Bonuspunkte für irgendwelche Aufgaben, du kannst noch Aufgaben festlegen.
Genau, zum Beispiel für jede gebaute Siedlung auf der neuen Insel.
Zum Beispiel, wenn man sich dann vorher vereinbart untereinander, so und so sind die Bedingungen, dann ist das schon wunderbar. Dann kann man da wirklich ein noch abwechslungsreicheres Spiel aus den paar Steinen und Figuren machen, die man da bekommen hat.
Das Spiel regt wirklich dazu an, dass man sich selber mit seinen Mitspielern neue Regeln ausdenkt oder zumindest Variationen ausdenkt. Und das Spiel ist auch so gestaltet, dass diese neuen Variationen nicht das Spiel irgendwie kippen. Also oft ist es ja so, wenn man irgendwie anfängt, sich bei Spielesystemen da quasi reinzufuschen und sich eigene Regeln auszudenken, dass man ohne es quasi zu wollen zum Beispiel eine Supermacht irgendwie schafft, also einen supermächtigen Spielzug, der dann quasi das Spiel immer entscheidet, wenn man den bringt. Und gerade mit dieser Verteilung von den Inseln, das ist eigentlich relativ sekundär, wie das gemacht wird, weil es ist leichter so zu machen, dass keiner zum Beispiel bevorzugt oder benachteiligt wird, und das ist richtig toll. Aber das Spiel wurde dann ein ziemlicher Erfolg, kann man glaube ich sagen. Wir haben gerade gelesen, es wird in Amerika in Silicon Valley schon so als Icebreaker irgendwie auf Business-Meetings gemacht. Es war auch in Amerika ein großer Erfolg. Ein weiteres deutsches Erfolgsexportprodukt nach BMW und Weltkrieg.
Und Waffen.
Genau. Dann ließ man es damit mich nicht bewenden und brachte noch weitere Erweiterungen raus, zum Beispiel die Städte- und Rittererweiterung. Und dann wurde es endgültig doch ein bisschen zu kompliziert, fand ich.
Die Städte- und Rittererweiterung ist im Grunde genommen, das sagen viele, keine Erweiterung, sondern eine Vertiefung.
Okay.
Im Gegensatz zur Seefahrererweiterung, die das Spielfeld ja tatsächlich erweitert.
Ja.
Vertieft die Städte- und Rittererweiterung das Spielgeschehen. Dann hat man halt auf einmal, es gab zwar schon immer irgendwie Ritterkarten, jetzt gibt es auf einmal Ritter, deswegen heißt es Städte, also
Rittersteine,
und
Rittersteine, ne?
Rittersteine, man kann Ritter bauen, aktivieren, man kann die stärkste Rittermacht erlangen, man kann die Ritter untereinander mehr oder weniger kämpfen lassen, man kann mit den Rittern irgendwelche Wege blockieren, man kann mit dem Ritter den Räuber vertreiben, man kann die Städte ausbauen zu Metropolen, und es gibt neben den normalen Rohstoffkarten, die dann erwürfelt werden, also Schaf, Holz, Getreide, Lehm, Erz, gibt es auch noch Handelswaren, und mit diesen Handelswaren kann man die Städte ausbauen. Dann gibt es so schöne Klappregister, die kann man dann umklappen, und dann gibt es, je nachdem, wie weit du die Stadt ausgebaut hast, kommt nämlich ein dritter Würfel dazu mit einer verschiedenen Farbe. Jetzt wird es total kompliziert. Man hat jetzt nicht mehr zwei normale Würfel, sondern einen roten Würfel, einen weißen Würfel und einen dritten Würfel, der nochmal Farben hat, und ein Piratenschiff. Und wenn man jetzt, sagen wir, eine grüne 2 würfelt, dürfen alle, die ihre Stadt im grünen Sektor auf Stufe 2 ausgebaut haben, noch eine Entwicklungskarte ziehen. Und diese Entwicklungskarten sind teilweise echt gemein. Da kann man den Gegner richtig schön ärgern. Es gibt dann also, der gelbe Sektor ist halt Sektor Handel. Dann kann man Entwicklungskarten auf dem Sektor Handel haben. Dann gibt es die blauen Entwicklungskarten, die sind so Militär. Also geht, zum Beispiel darf man stärkere Ritter bauen als vorher. Man darf dem anderen Ritter klauen, was irgendwie auch total lustig ist.
Ja, und ein Eurofighter.
Das auch. Man darf auf einer entlegenen Insel eine Atombombe testen. Man darf bei den grünen Karten zum Beispiel, nein, das war jetzt ein Witz, man darf bei den grünen Karten,
bei den grünen Karten, da verkauft man den Islamisten Waffen.
Genau. Und man darf zum Beispiel, das auch ganz schön ist, wenn man eine gewisse Ausbaustufe erreicht hat, bei jeder Zahl, wo man nichts bekommt, einfach eine beliebige Rohstoffkarte nehmen. Und es gibt auch seit der Seefahrererweiterung, das haben wir vergessen, das war auch eine wichtige Neuerung, ein Goldfeld.
Ja.
Bei dem man quasi auswählen kann, was man nehmen möchte, wenn man dort eine Siedlung hat und die Zahl gewürfelt wird.
Richtig, es gibt zwar keine Goldressource, die man auf die Hand nehmen kann, aber die Logik ist halt, wer Gold hat, kann sich ja alles kaufen.
So sieht's aus.
Genau, und ihr habt vielleicht schon an Saschas Ausführungen gemerkt, diese geniale Einfachheit, die ich anfangs erwähnte, die ging dann spätestens mit der Städte- und Rittererweiterung so ein bisschen verloren, meiner Meinung nach. Und man spielt das dann, und wenn man zu vielen Leuten spielt, sagen wir mal zu sechst, wie ist das jetzt? Jetzt mache ich hier, ach nee, da stehen jetzt zwei Rittersteine mit zwei Köpfen drauf, aber meine Stadt steht irgendwie auf drei Sockeln und das Klappregister steht auf der 5 und es ist Dienstag und draußen regnet's. Was müssen wir jetzt machen so, ja? Und ach, du hättest vor zwei Zügen, ist mir gerade eingefallen, hättest du gar nicht machen dürfen. Hier steht ja noch eine Ausnahmeerweiterung in den Regeln drin.
Nee, und so weiter. Also komm, so schlimm ist es nicht. Also ich finde, die Städte, wenn man einmal sich reingefuchst hat, die Städte- und Rittererweiterung ist relativ logisch aufgebaut.
Ja, logisch, dass sie nicht logisch ist, wollte ich auch nicht sagen.
Es macht es auch nicht so kompliziert. Also ich spiele die Städte- und Rittererweiterung unheimlich gerne. Weil ich finde, diese Vertiefung des Spielskonzepts ist total sinnvoll.
Ja.
Ich meine, was hätte man sonst noch machen sollen? Also du hast das Grundmodell ist eine Insel, dann hast du logischerweise als nächster Schritt, baust du Schiffe, erkundest neue Inseln, was willst du dann machen?
Ja, so kleine Spielfelder mit Sprungfedern drunter, dass wenn man sich draufstellt, das Spielfeld dann so
wegkatapultiert wird. Ich hätte Cosmos auch noch zugetraut, dass sie so eine zweite Ebene, also mit so Beinchen, und dann baut man da drüber nochmal.
Das wäre cool. So
3D-Siedeln oder sowas.
Ja, genau. Und die unterste Ebene ist dann quasi so eine Minenlandschaft, mehr oder weniger.
Das wäre was, ja.
Wo man noch Rohstoffe, also noch mehr Erz quasi oder verschiedenes Erz fördern kann. Da gibt es auch Grubenunglücke dann, wo das dann einstürzt.
Ja, das wäre doch was.
Und dann müsste es so ein bisschen, oder ein Feuer ausbricht oder so.
Wenn Klaus Tauber das hört, Tauber, ich sehe schon die nächste Erweiterung hier.
Ja, aber das ist dann vielleicht doch eher eine Idee für ein Computerspiel dann.
Es gibt dann noch eine Erweiterung, Händler und Barbaren nennt die sich. Die ist aber mehr verschiedene Spielszenarien. Das ist einfach nur eine also verschiedene Methode, das Originalspiel zu modifizieren. Da habe ich bisher auch sehr wenig von gespielt. Es gibt zum Beispiel eins, da kommen die Würfel weg und du bekommst einfach Karten mit Zahlen. Es wird immer eine Karte gezogen mit der jeweiligen Zahl. Das gleicht so ein bisschen das Würfelglück aus, was man vielleicht haben könnte.
Ach so,
weil man eine definierte Anzahl von Zügen einfach hat oder von Augen.
Du weißt quasi...
Da kann es keine Überraschung geben. Es kann nicht passieren, dass du nur 12 bekommst zum Beispiel.
Was übrigens gefühlt zumindest sehr oft passiert beim Spielen, hatte ich das Gefühl. Dass du echt so Strähnen hast, wo immer nur 2er und 12er, wo natürlich kein Mensch dran gebaut hat, gewürfelt werden und ja...
Und dann gibt es irgendwie noch Sondereditionen, zum Beispiel die Siedler von Nürnberg, wahrscheinlich auch die Siedler von Köln, die Siedler von Berlin, die Siedler von Düsseldorf.
Sprockhövel?
Und ich glaube, bei den Siedler von Düsseldorf und den Siedler von Köln muss man sich gegenseitig bekriegen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, und bei den einen gibt es nur pissiges Bier und bei den anderen gibt es nur Malzbier.
So sieht's aus. Das war die Schachtel übrigens.
Ja, das war
wenn nicht, ihr abends so komische Geräusche
das,
hört.
Das war nicht ich.
Das sind nicht wir.
Das ist auch so ein typisches Brettspielgeräusch eigentlich, ja. Jeder Brettspielabend fängt mit...
Das war jetzt Vorführeffekt.
Ah, ja, genau.
Und es gibt noch ein Star Trek Catan.
Das habe ich ja auch
sogar. Das hast du sogar.
Das habe ich sogar.
Stimmt, das steht hier oben.
Mach mal gerade Pause, ich hol das mal. Dann geben wir euch mal die Unterschiede zum normalen Catan durch.
Pause machen kann ich nicht. Wir sind live, Sebastian.
Ach, wir sind ja heute live. Aua.
Ich kann einfach mal die Zeit ein bisschen überbrücken, indem ich sage, dieses Star Trek Catan, da gibt es ein Video. Vorsicht, nicht über das Kabel fallen.
Doch, ich falle jetzt.
Nein, es gibt ein Video, wo Will Wheaton, der Wesley Crusher Darsteller, und passionierter Brettspielfan und auch so genereller Nerd sich mit Jerry Ryan trifft und zwei anderen Leuten, ich glaube mit seinem Bruder und noch einer anderen Frau. Jerry Ryan ist ja die Seven of Nine Darstellerin und die spielen halt dieses Star Trek Catan. Also da ist, wenn ihr das mal sehen wollt, wir verlinken das Video, da könnt ihr euch mal angucken, wie so ein Star Trek Catan aussieht. Da gibt's halt
cool,
vermutlich eine Enterprise. Sebastian hat's hier. Wer hat dir das denn mal? Ich habe dir das nicht geschenkt.
Nee, ich glaube, das waren die, die Würselner. Cool, ja, dann schöne Grüße nach Würseln. Schöne Grüße auch nach Köln übrigens, wo, wie ich schon letzt erfahren habe, auch einen Zuhörer sitzen haben.
Ja, auch schöne Grüße an unsere neuen Facebook-Freunde übrigens. Da hat sie auch einiges getan in letzter Zeit. Während Sebastian hier verzweifelt versucht.
Ich heb immer die Stanzkartons mit auf, weil ich weiß auch nicht warum. Genau, hier sind sie. Oh, genau.
Ich sehe schon mal kleine Enterprises.
Die Siedlungen, also was quasi diese einfachen Häuser sind bei Catan normalerweise, sind hier kleine Constellation Class Raumschiffe, würde ich mal sagen. Oder ist das Constellation?
Ja, die Enterprise A.
Und ist es Enterprise A? Oder
ist Constellation Class, ja.
Dann müsste es die Enterprise A sein.
Das ist die Film-Enterprise.
Die Film-Enterprise, genau. Und die Städte, was also bei den Siedlern diese Kirche quasi ist, das sind hier Raumstationen.
Diese pilzförmigen, die ihr vielleicht kennt aus den Filmen.
Und zwar realisiert als so Plastikfiguren, die Raumstationen sind so 2,5 Zentimeter hoch ungefähr, haben einen Durchmesser von so 1,5 Zentimetern. Stehen auf kleinen Sockelchen, dass wir das hier auch nicht umkippen, weil dieser Pilz, der hat ja eine ganz kleine Standfläche quasi nur. Und außerdem, es gibt noch eine Erweiterung. Und zwar gibt es hier noch Charakterkarten tatsächlich.
Stimmt, es gibt einen Spock und sowas.
Es gibt einen Spock und es gibt einen Kirk. Und ich glaube, wer die hat, der hat's gut.
Ja, so ist es.
Was ist denn hier?
Hast du einen Spock, geht's dir gut?
Tritanium.
Was baut man denn da ab? Dilithium?
Also hier Tritanium, Sauerstoff.
Sauerstoff und Wasserstoff.
Wahrscheinlich auch Wasserstoff. Ich, ah, hier ist es. Nee, hier stehen nur Symbole, nicht was sie bedeuten. Wir haben es auch, glaube ich, dann echt nur irgendwie ein- oder zweimal gespielt, weil das sollten wir gleich mal im Anschluss vielleicht nochmal machen. Hier, wir haben Nahrung.
Nahrung, Mana.
Wir haben Wasser. Und wir haben Ereigniskarten. Und es gibt Fortschrittskarten. Also wie beim normalen Siedler gibt es ja auch die Ereigniskarten bei Siedler, die zieht man ja nicht einfach, wenn man über losgeht oder so, sondern die muss man sich kaufen für Rohstoffe. Hier gibt es zum Beispiel, also bei Siedler gibt es dann solche, also man weiß nicht, was man kauft für eine Karte bei Siedler. Und wenn man die dann gekauft hat, steht zum Beispiel drauf, Universität, ein Siegpunkt. Dann ist man seinem Ziel von normalerweise 10 Siegpunkten näher.
Genau.
Und wenn man bei einem Star Trek Catan das kauft, dann zieht man gekaperter Bird of Prey, ein Siegpunkt.
Ach,
Bei Siedler zieht man eine Karte, da steht drauf Fortschritt, sie dürfen jetzt zwei Straßen für lau bauen, und hier zieht man eine Karte und da steht dann drauf, sie dürfen zwei Raumschiffe für lau bauen. Also ist schon ziemlich... Aber
sind die Raumschiffe denn Straßen?
Habe ich gerade Blödsinn erzählt?
Oder sind die Enterprises etwa die Straßen?
Aber was sind dann die Städte?
Das ist eine kleine Raumstation und eine große Raumstation.
Okay, ich habe, liebe Hörer, ich habe gerade Mist erzählt. Man kann die Raumstation, ist das denn so gedacht?
Ja, ich denke ja. Du hast eine kleine Raumstation und kannst da oben noch was drauf pömpeln.
Ach so.
Und dann ist es halt eine Stadt. Ah,
look at that. Ach so.
It's amazing.
Ah, oh mein Gott.
Ja, also wie gesagt, guckt euch das Video mit Will Wheaton an.
Genau.
Und Jerry Ryan.
Dann seid ihr schlauer.
Aber richtet eure Augen bitte auch aufs Brettspiel.
Und nicht auf Seven of Nine.
So sieht's aus.
Weil sonst fallen euch irgendwann die Augen aus. Der Nacken bleibt euch stehen, wie er ist. Und
das soll ja auch blind machen.
Es wachsen Haare an den Händen.
Ganz gar furchtbar. Und dann gibt es auch noch Computerspielumsetzungen von Catan. Es gibt ein ziemlich schlechtes, glaube ich, da kann ich mich dran erinnern. Und dann gibt es Catan, die erste Insel. Denn das Problem ist natürlich bei einer Computerspielumsetzung von Catan, Sebastian, welches?
Hä? Ein Umspiel? Ja.
Das Problem bei der Computerspielumsetzung von Catan ist...
Die fehlenden Mitspieler.
Die fehlenden Mitspieler, exakt.
Weil so ein Computer, der hat halt nicht die Persönlichkeit wie... Und es ist nicht dasselbe. Also
nee, es ist einfach nicht dasselbe.
Sogar bei dem einen Umsetzung, ich glaube, das war die, die du gerade eben als schlecht bezeichnet hattest, da hatten sie versucht, einem dann immer so Charakterporträts zu geben von den virtuellen Mitspielern.
Nee, das fand ich irgendwie ganz nett. Die war ganz gut und ganz süß umgesetzt. Und da hatte man quasi verschiedene Charaktere, die wirklich auch verschiedene Charaktere hatten oder Charaktereigenschaften hatten. Einen etwas jähzornigen Menschen, dann eine etwas liebe Prinzessin, die auch ein bisschen naiv war. Und sowas in der Art. Aber es kommt halt nicht an menschliche Mitspieler ran. Der nächste logische Schritt ist nämlich dann einfach, dieses Spiel als Online-Variante zu gestalten, wo man halt sich den Aufbau eines Brettspiels oder eines Spielfelds ersparen kann.
Aber die ganze Haptik geht doch verloren.
Ja,
und die Haptik.
Da gibt es zum Beispiel auch kostenlos als Java-Spiel von Azobrain Explorers. Was offiziell nicht Catan heißen darf anscheinend, aber doch eindeutig Catan ist. Und online gespielt werden kann. Die Grafik ist relativ bescheiden, aber es macht trotzdem Spaß zu spielen.
Ich habe jetzt auch die Charakterkarten für das Star Trek Catan gefunden. Also wer zum Beispiel Scotty hat, der darf einmal in ihrem Zug beim Bau eines Raumschiffs ein Dilithium oder ein Tritanium durch einen beliebigen anderen Rohstoff ersetzen. Da freuen wir uns doch alle.
Danke, Scotty.
Und wer Janice Rand gezogen hat, erinnert sich, das war die Transporter, die übrigens, das war
die Sekretärin von Kirk.
Das war doch die, die dann bei Star Trek 1 beim Transporterunfall ums Leben gekommen ist. Das hat man bloß nie so richtig gesagt.
Im Buch stand das, glaube ich,
drin. Da stand ja in dem Buch drin, dass sie das war, ne? Die kann... Wählen Sie eine Rohstoffsorte und tauschen Sie diese
während des Janice Rand hat am Transporter gestanden.
Und wer ist dann da in die, so komisch
Das war doch dieser neue Vulkanier, dieser Xenon oder wie er heißt. Und irgendeine Frau.
Azur.
Die eigentlich, glaube ich, auch eine Geliebte von Kirk war.
Und nachher sind die dann Buch. Im Buch waren, die sind ja zusammen irgendwie vermanscht worden,
genau,
von Transporter.
Das war dann so ein gemeinsames, nicht unbedingt lebensfähiges
Wesen. Mit
Wesen.
Vier Armen und fünf Beinen und. Schrill. Möchte man nicht, dass einem sowas passiert?
Nee, definitiv
nicht. Christine Chapel. Mein Gott, die sah aber auch aus.
Und dann gibt es neben der Computerumsetzung auch noch ein Buch tatsächlich zu Catan, das ich gelesen habe. Hat mir die Inka geliehen. Und das Buch wurde geschrieben von Rebecca Gable, glaube ich, wird sie ausgesprochen, die so, so historische Romane schreibt, wie das Zweite Königreich zum Beispiel. Also wo es dann immer so um Wikinger geht und sowieso. Und das passt irgendwie ganz gut. Also ist ganz nett geschrieben, kann man sich mal durchlesen, wenn man das zufällig in die Hände kriegt. Also Catan wurde schon ordentlich vermarktet, kann man nicht anders sagen. Das Grundspiel kostete damals 50 Mark. Die Erweiterung, glaube ich, auch um den Dreh rum. Also die großen Erweiterungen. Und dann gab es zu diesen Erweiterungen quasi nochmal die 4 bis 6 Spieler oder 5 bis 6 Spieler Erweiterung. Also das war nicht in dieser Erweiterung drin, was ja ein schöner Service gewesen wäre, sondern man musste quasi zu dem Grundspiel für 4 Spieler immer noch eine Erweiterung auf maximal 6 Spieler kaufen.
Und zu jeder Erweiterung.
Und zu jeder Erweiterung gab es auch nochmal eine 5- bis 6-Spieler-Erweiterung. Also da ist man am Ende doch, hat man ein paar Scheinchen über dem Tresen gelassen.
Und dann hatte man noch nicht das Siedlerkartenspiel.
Das stimmt, das gab es ja auch noch, das für zwei Personen. Da gab es natürlich auch diverse Erweiterungen für dieses Siedlerkartenspiel.
Siedler der Flammenwerfer. Die Kinder stehen auf sowas.
Man kann also durchaus sagen, Siedler von Catan ist für Kosmos ein lohnendes Geschäft gewesen, wenn nicht gar eine Goldgrube.
Und zu Recht.
Zu Recht.
Es hat uns unzählige Stunden gemeinsamen Spaßes mit.
Man muss halt bedenken, Kosmos hatte schon eine Spielesparte seit einigen Jahren, also damals 95. War aber vorwiegend auf diese Experimentierkästen. Oder wenn man Kosmos gehört hat, war man eigentlich mehr mit diesen Experimentierkästen.
Ach, Chemie und Physik.
Genau. Der Absatz war wohl damals, wie ich gehört habe, nicht so gut. Ich habe keine Quartalszahlen gefunden. Ich habe versucht, das mal irgendwie zu verifizieren. Das hat mir nämlich mal ein Freund erzählt. Dass Klaus Teuber mit diesem Catan-Konzept, das ist relativ belegt, zu verschiedenen Verlagen gegangen ist und die verschiedenen Verlage haben alle gesagt, nee, ist zu kompliziert. Das kauft keine Sau. Das ist zu kompliziert.
Diese Arroganz immer.
Ja,
boah.
Die Spieler sind dumm.
Doof. Kunden sind immer die dümmsten Schweine auf der ganzen Welt.
Die wollen einfach ihre Figuren auf einem vorgegebenen Brett hin und her spielen.
Entlang einer festen, eindimensionalen Linie.
Und möglichst ohne Überraschungen. Siedler war denen allen zu komplex. Da sind sie zu Kosmos gegangen. Kosmos hat gesagt, ach ja, das probieren wir jetzt einfach mal.
Weißt du, was ich glaube, warum die mit ihren Experimentierkästen nicht mehr so einen Absatz gemacht haben? Die haben in der Zeit, mussten sie alles Gefährliche rausnehmen. Irgendwie,
das stimmt.
Keine Ahnung, früher gab es noch Schwefelsäure und Salzsäure in den Chemiebaukästen und ein wenig Dynamit. Das alles, was dann irgendwie giftig, ätzend oder so, sonst irgendwelchen Unannehmlichkeiten wie Durchfall führen kann oder so, wurde dann halt aus den Kästen verboten.
Stimmt, da musste man dann immer zur Apotheke oder irgendwie versuchen, sich irgendwie Schwefelsäure zu besorgen.
Genau.
Versuch das mal heute, da bist du gleich in der Antiterror-Datei. Da
kriegst du sofort Überfallkommando, Rollkommando nach Hause.
Und dann kommt so ein Mann in schwarzer Sonnenbrille und schwarzen Anzug. Darf ich Ihnen die Schwefelsäure nach Hause tragen?
Gucken Sie mal hier in das rote Licht. Genau, und deswegen, oder auch diese Hochspannungstrafos oder keine Ahnung was im Elektronikbaukasten.
Wobei die Elektronikbaukästen, also die Baukästen sind ja mittlerweile auch viel kleiner geworden. Das gab es ja früher auch nicht.
Die sind jetzt heutzutage mehr so Experiment.
Genau, es gibt ja so, also mit Urzeitkrebsen oder so Einsteiger-Dinger. Es war ja auch ein Schweinepreis für die Experimentierkästen.
Die waren teuer, die kosteten über 100 Mark oder noch mehr, 200 Mark oder so. Ne? Also spätestens von Kosmos, ich glaube, die höchste Stufe war ja das Oszilloskop-Lab und das Fernsehlab.
Oh ja.
Also der vorletzte Stufe Oszilloskop und dann letzte Stufe noch, wir machen aus dem Oszilloskop einen Fernseher. Da lag eine echte braunische Röhre immerhin bei. Und ja, halt alles, was man sonst noch braucht. Ein Zeilentrafo oder so ein Kram. Oder muss man sich selber zusammenstecken? Ich weiß es gar nicht mehr. Das hatte ich nie. Ich war bis Stufe G. Das war irgendwie Messen und Regeln oder irgendwie sowas. Und da hat sie dann nachher deinen eigenen Fernseher dir letzten Endes zusammengebaut. Und das ist schon echt cool. Ich glaube, das gibt's auch noch sowas in der Richtung.
Mittlerweile baust du wahrscheinlich Flatscreens.
Ja, stimmt, du baust nicht mehr mit, du hast wahrscheinlich eher mit Flachbildschirmen. Obwohl ja so ein
LCD-Display kostet ja auch nicht mehr.
Ja, und so ein Elektronenstrahl ist aber viel cooler irgendwie.
Ja, auf jeden Fall.
Ich meine, macht natürlich ein bisschen Röntgenstrahlung. Das ist natürlich, ob da auch schon die Versicherungen gesagt haben, nee.
Ja, und die waren echt teuer, diese Chemiebaukästen und Elektronikbaukästen.
Ja, Chemiebaukästen vor allen Dingen. Ja, ich meine, muss man ja auch sagen, bei den Anfängerkästen, die ja auch um die 100 Euro kosteten, da hat es dann irgendwie so 10 Widerstände, 2 Dioden und 2 Transistoren irgendwie oder so, was also schon damals irgendwie pro Stück so unter einem Pfennig gekostet hat quasi, für dann 100 oder so Euro. Ich denke, klar, du hast für die didaktische Aufarbeitung ja bezahlt dann letzten Endes. Und man konnte echt was mit lernen.
Ja, also wir hatten beide. Ich war ja mehr die Sparte Chemie,
ja.
Du bist mehr in die Elektronik gegangen.
So ist es.
Hat sich immer ganz gut ergänzt.
Stimmt. Ich habe einen Zünder gebaut und den Sprengstoff gemischt.
So wie heute sind wir.
So wie heute.
Hat sich nichts dran geändert.
So wie neulich bei diesem Fußballspiel.
Und nun ist etwas völlig anderes. Reden wir über Catan. Also langer Rede, kurzer Sinn. Wenn man Gerüchten Glauben schenken mag, hat Catan den Kosmos Verlag mehr oder weniger saniert. Also Fakt ist auf jeden Fall auch, vorher haben sie sich von einigen Zeitschriftentiteln getrennt. Und man weiß nicht, also ich kann es nicht belegen, wie der Verlag damals dastand, aber auf jeden Fall danach war er deutlich aktiver als vorher. Wollen wir es mal so formulieren.
Sehr schön.
Und hat natürlich seitdem auch mit Klaus Teuber immer weiter zusammengearbeitet und auch noch mehrere, glaube ich, Spiele des Jahres seitdem hervorgebracht. Klaus Teuber hat dann irgendwie noch die Sternenfahrer gemacht und noch diverse andere, die Herr-der-Ringe-Spiele, die alle ähnlich sich, wenn ich das so zumindest, ich habe sie nie gespielt, diese Herr-der-Ringe-Spiele. Aber ich hatte immer so den Eindruck, das orientiert sich ziemlich an Catan.
Warte mal, ich habe die mal gespielt. Nee, eigentlich nicht, weil du rückst die Gefährten immer vor auf so einer relativ linearen Skala.
Okay.
Und je nachdem, was passiert, rückst du dann auf einer anderen Skala die Bösen quasi immer vor, glaube ich. Und wenn die Bösen quasi am Ziel sind, bevor die Guten am Ziel sind, dann hat man halt verloren. Aber Sternfahrer, das ist auch von Klaus Teuber?
Ja.
Dann lass uns doch darüber vielleicht noch kurz reden, weil du hast es ja irgendwann mal gehabt und wir haben das ja auch ein paar Mal gespielt.
Da hatte man Raketen, die man schütteln muss.
Man hatte Raketen, die man schütteln muss. Das war dann der Würfel. Das war statt Zahlen quasi, kamen dann farbige Kugeln in einer Raketen. Das war total aufwendig eigentlich gemacht mit dem ganzen Plastik-Spielzeug und so. Aber war eigentlich auch relativ einfach so von den Regeln her. Habe ich noch so in Erinnerung.
Und da ging es um das wandernde Volk und sowas. Aber Catan hat halt...
Weil als du in Bonn in deiner coolen WG gewohnt hast.
Ja, ja, genau. Das,
was wir zum ersten Mal gespielt haben.
Da haben wir das gespielt. Habe ich irgendwie mal geschonken gekriegt. Ich mal gucken, ob ich das noch finde. Das konnte man allerdings nicht so einfach transportieren wie Siedler. Aber Siedler wurde es dann später auch ein bisschen schwerer, denn Kosmos oder Klaus Teuber oder wer auch immer dahinter stecken mag, ist von dieser Jute-Sack-Idee ein bisschen weggegangen. Man hat dann die Holzfiguren durch Plastifiguren ersetzt. In der ersten Edition, wer sie hat, der wird es bestätigen können, hatten die Ritter schwenkbare Arme. Also man konnte Ritter ja aktivieren, respektive deaktivieren. Und je nachdem hatten die den Arm oben oder unten. Man kennt das von Nazi-Demos. Nur ist im Gegensatz zu Nazi-Demos bei den Rittern auch gerne mal der Arm abgebrochen. Das war halt ein ziemlich spieligeres Teil. Und viele Nutzer klagten darüber, dass ihren Rittern die Arme abbrechen mit ihren Fahnen dran. Das wurde halt und daraufhin wurden die Plastikfiguren nochmal umgestaltet und sind noch elaborierter geworden. Es wurde halt begründet, ja, man kann halt die Details besser herausarbeiten. Man erkennt eine Stadt als eine Stadt. Man muss ja auch wirklich sagen, es ist schon sehr vereinfacht, diese Holzfiguren. Also eine Stadt und ein Dorf, gut erkennt man, aber wie man aus einer flachen Scheibe einen Ritter schließen soll, das ist irgendwie auch nicht so richtig.
Ja, aber die Haptik von diesem warmen Holz.
Ja.
Ja? Ich meine, als es nachher mit Plastik, die haben die Plastikfiguren ja nicht wesentlich, also zum Beispiel die Häuser, die sahen aus Plastik noch ungefähr genauso aus. Ich weiß nicht, hatten die so ein kleines vorstehendes Dach dann gehabt oder waren die auch nur diese Monopoly-Hausform quasi, mehr oder weniger war das doch. Also, die haben das normale Siedlerspiel dann irgendwann rausgebracht mit Plastikfiguren, wo ich dann gedacht habe, nee, also ich habe immer nur das Holzspielzeug. Ich bin ein linksintellektuell-liberaler Bildungsproletarier und ich hätte gerne meine Spielfiguren aus Holz, wegen der Haptik.
Wegen der Haptik. Es gibt wirklich
natürlich einen nachwachsenden Rohstoff.
Und es gibt noch viele, die auch gerne lieber mit der Holzversion spielen, nur sind die Holzversion und die Plasteversion, egal in welchen Varianten, nicht unbedingt kompatibel.
Weil die Karten auch unterschiedlich groß sind.
Die Karten sind unterschiedlich, also die Felder passen, aber die Karten sind unterschiedlich groß, haben unterschiedliche Rückseiten. Was natürlich auch mal blöd ist, wenn man dann irgendwie Karten ziehen will. Man weiß halt, okay, die Seefahrer-Edition ist zweite Ausgabe. Da ist vielleicht dann irgendwie eine Karte dabei, die man unbedingt haben will. Das ist dann oder eine Handelsware haben halt irgendwie eine andere Rückseite als die Rohstoffkarten. Das ist blöd.
Wenn man zufällig was ziehen möchte zum Beispiel, dann weiß man schon von vornherein, was es sein wird.
Und das ist halt blöd. Und es gibt aber haufenweise Schips, wo man die alten Figuren nachbestellen. Es gibt sogar ein Kompatibilitätsset.
Eine ganze Industrie hat sich rund um diesen Catan-Kosmos gebildet.
Es ist richtig. Ich habe tatsächlich auch mal Holzfiguren nachbestellt, dann auch in Farben, die es eigentlich gar nicht gibt, nämlich in Pink, in Schwarz, in
Glas. Trendfarbe Glas.
Natur, das wäre doch was für dich, du alter Ökospieler.
Ja.
In
Naturkirschholz.
Naturholz.
Esche, Linde, Fichte, so unbehandelt.
Genau. Also, Karten haben wir eigentlich auch genug. Ich habe meine Karten alle markiert mit einem Punkt, sodass man einfach mal ohne Probleme zwei Sets zusammenschmeißen kann und zu 12 spielen. Das haben wir durchaus auch zu Studentenzeiten im Studentenclub bis nachts um 3 gemacht, haben uns abends um 8 getroffen. Das ist eine Wahnsinns-Siedlerpartie damals gewesen. Wir haben abends angefangen, Siedler zu spielen, haben, glaube ich, 2 oder 3 Sets zusammengeschmissen und haben zu 12 oder 16 Siedler gespielt. Der ganze Tisch war voller Inseln, aber mit allen Erweiterungen quasi. Mit Wahnsinn. Städte und Ritter und Seefahrern.
Irre.
Und wir haben Stunden dort gesiedelt. Das ist echt irre. Es war echt ein Spaß.
Die Zeit und die Energie.
Das Problem bei Siedler ist nämlich auch, dass man nicht zu zweit spielen kann. Es gibt mittlerweile Varianten, dass man zu zweit machen kann, aber es macht einfach...
Oder das Kartenspiel gleich nehmen kann.
Oder das Kartenspiel. Aber es fetzt einfach nicht so.
Nee, die Insel ist dann auch zu groß. Also wirklich diese Viererinsel ist am besten mit vier Leuten, weil wenn man weniger spielt, dann ist die Gefahr relativ groß, dass jeder in seiner Ecke irgendwie vor sich hinbaut und man sich nicht in die Quere kommt.
Genau.
Und dieses in die Quere kommen macht ja eigentlich auch einen großen Teil des Reizes erst aus. Genauso ist es, wenn man auf der Sechserkarte zu viert spielt. Das geht, sollte man eigentlich auch nicht tun. Man denkt zuerst irgendwie, oh, ist cooler, mehr Platz und so weiter, ich komme schnell an meine Rohstoffe ran. Nee, das ist halt, das macht halt genau das Spiel dann so ein bisschen kaputt. Ja, weißt du übrigens, wo ich das erste Mal Siedler gespielt habe, Sascha?
Bei mir?
Nein?
Nein, weiß ich nicht.
Ich wollte es noch dreimal raten lassen. Aber egal. Nein.
Ich wollte keine Namen nennen.
Den Namen kann ich nennen, das ist der Name einer Stadt, und zwar in Stadt Oldendorf, auf dem Eid.
Nein, während des Zivillehrgangs.
Genau, liebe Zuhörer, die ihr älter seid als irgendwie so 38 oder so. Vielleicht wart ihr ja auch zum Zivildienstlehrgang, wenn ihr Zivildienst gemacht habt, in Stadt Oldendorf auf der ehemaligen Nazi-Segelfliegerschule auf dem Eid. Und dorten waren, wir sind ja da so in Gruppen eingeteilt worden, so in Lerngruppen und so weiter. Und in meiner Lerngruppe waren Leute, die hatten die Siedler dabei. Und eines Abends trafen uns dann die Häuser, die hatten immer so komische Namen da, die Wohnhäuser, die Baracken. Haus Ebers, nicht Eberswalde, Haus Schweinenacken und Haus
Ebersglück.
Försterglück, ja genau sowas in der Richtung irgendwie. Und dann, wir waren in Haus Försterglück, schlag mich tot, dann irgendwie saßen wir dann auf unserer Bude und spielten zu sechs Leuten das Katan. Und die Leute haben mich wohl anscheinend gewinnen lassen, weil die allererste Runde Katan, die ich gespielt habe, habe ich gewonnen. Und das ist bei mir natürlich immer super, weil dann sage ich, oh, geiles Spiel, super, das gefällt mir total gut.
Da hing er am Haken.
Und dann hing ich am Haken, genau. Ja, schöne Grüße nochmal an alle Ex-Zivis, die auf dem Eid. Ich habe leider die Namen alle vergessen. Ich habe auch den Namen von dem einen Typen vergessen, der Ausbilder war, der uns seine ganze Lebensgeschichte erzählt.
Das war doch tatsächlich nicht das Fachseminar, sondern als Zivildienstleistender musstest du quasi, war das 6 Wochen?
Nee, das war kürzer, das waren glaube ich nur 2 Wochen.
3 Wochen.
Das war eine Woche Rechte und Pflichten, so Dienstvorschriften und so ein Kram und eine Woche politische oder sonstige freie Bildung.
Das war so ein bisschen staatsbürgerliches Seminar oder sowas.
Ja, obwohl das war dann teilweise Arbeiten mit Holz, zählte dann auch ja, so als freies Ding. Und wir hatten Chaos-Theorie, also die Chaos-Theorie, die mathematische Chaos-Theorie, komplexe dynamische Systeme, Funktionen, so. Cool eigentlich, das war mein erster Kontakt mit der Thematik überhaupt.
Ein Mandelwurstbäumchen.
Und Musizieren, glaube ich, gab es auch und so ein Kram. Ich fand, das war irgendwie krass, dann irgendwie zu, ich weiß nicht, 500 Männern, nur junge Männer, bis auf die Kantinenfrau.
Ja, und ich weiß halt noch, gab es Kantinenfrauen überhaupt?
Da hatten irgendwelche Frauen, zumindest in diesem Shop, wo man Sachen kaufen konnte.
Doch, stimmt, da war, genau. Und ich weiß ja, dass die Dorfbratzen jedes Mal hochgekommen sind, also die Dorfpomeranzen, die wahrscheinlich im Dorf keinen abbekommen haben.
In Stadt Oldendorf, meinst du?
Die haben sich dann oben auf dem Eid durchgesoffen bei den Zivis. Und ich weiß nicht, vielleicht auch noch was anderes gemacht, aber auf jeden Fall waren die ja sehr ausgetrocknet und ausgehungert und waren über jedes weibliche Wesen froh, was sie gesehen haben. Da wurde dann irgendwie auf Körpergröße oder Körpermaße nicht so viel Rücksicht genommen, sondern da war man froh, wenn da überhaupt jemand kam, der keinen Penis hatte. Und das haben die, glaube ich, schamlos ausgenutzt und haben sich da wirklich auch durchgesoffen.
Sprichst du nur von dir? Ich habe nur noch irgendwie in Erinnerung, dass wir...
Also im Nachbarhaus natürlich,
nicht bei uns. Später in der großen Cafeteria saßen, da gab es eine Leinwand und da wurde jeden Abend eine neue Folge MASH gezeigt. Und dann saßen wir da, haben MASH geguckt, Bier getrunken und Skat gespielt. Wenn wir nicht gerade die Siedler gespielt haben.
Gab es da nicht auch im Dorf oder war das später auf dem Fachseminar? So eine.
Das bis zum Dorf war es ja irgendwie 20 Kilometer durch den dunklen Wald.
Nee, man ist irgendwie ewig auf diesem Eid geblieben, ne?
Einmal sind wir nach Hannover gefahren worden. Mit der Androhung, wenn ihr auch nur eine Sekunde zu spät kommt abends an die Sammelstelle, dann fahren wir ohne euch zurück. Und dann müsst ihr euch nicht nur selber da einen Rückweg organisieren, sondern ihr kriegt dann auch irgendwie so einen Dienstakteneintrag, irgendwie bla, Disziplinarvergehen.
Ich weiß, dass ich während meiner Zivilzeit in so einer umgebauten Scheune als Kino From Dusk Till Dawn gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das in Stadt Ollendorf gewesen ist oder wo haben wir denn unsere Fachausbildung gemacht? Das war eine Zonenrandgrenze irgendwo.
Waren nicht in verschiedenen Fachausbildungen?
Ja, das kann sein.
Ich meine wohl. Nee, aber ich weiß auch nicht mehr, wo das war. Und das war ja richtig lang. Das waren 3 Wochen oder so.
Ja, genau.
Das war richtig ätzend.
Ja, seid froh, wenn ihr jünger seid, dass ihr sowas nicht mehr machen müsst.
Oder auch nicht.
Ich aber mein, es hat zur Charakterbildung beigetragen. Und so hat man Siedler von Catan kennengelernt.
Man sagt ja auch irgendwie so, dass so negative Erfahrungen wesentlich mehr zur Charakterbildung beitragen als jetzt immer.
Ja, ich bin ja, ich bin ja wirklich auch ein großer Verfechter von einem Pflichtsozialjahr für jeden Männlein und Weiblein nach der Schule.
Ja. Obwohl andererseits man ja auch trotzdem jetzt schon eine ganze Menge Drücke und Pflichten und Sachen, die man nicht unbedingt gerne tut im Leben.
Ja, aber ich meine, das...
Das ist immer ein Zacken schärfer, ne?
Schärft vielleicht auch ein bisschen den Charakter und man hat auch mal was anderes
gesehen. Aber
man
muss ja auch ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Leute, die dann gepflegt werden. Wenn die dann irgendwie nur mit gezwungenen Leuten dazu tun bekommen, das
kann ja... Bei Zivis war es ja nicht anders, die wurden auch gezwungen.
Ja, du konntest ja noch zum Bund gehen. Und ich sag mal, die raubbeinigeren Leute, die sind ja dann freiwillig aus dem Bund gegangen.
Die können ja dann Rasen mähen.
Und stell dir mal vor, letztens dann irgendwie so einen Suffkopf, irgendwie so einen leicht brutalen Suffkopf, der nicht mehr zum Bund gehen kann, sondern der dann gezwungen wird, irgendwie...
mit dir Catan zu spielen.
Mit dir Catan zu spielen.
Also, kurz
oder
gesagt...
Oder niedliche alte Omas irgendwie zu versorgen, die sich nicht wehren können.
Um den Bogen zu spannen, ich glaube, jeder hatte Catan oder hat auch immer noch, der unser Alter ist, hat irgendwo Catan rumstehen in seinem Spieleschrank. In unserem Alter hat man auch noch einen Spieleschrank. Wo nicht nur Computerspiele drinstehen, sondern auch Brettspiele.
Also ich rechne quasi stündlich mit Apokalypse und wenn man dann vier Monate lang seine Wohnung nicht verlassen kann, dann muss man viele Brettspiele im Haus haben. Das Deswegen habe ich die nie weggeschmissen.
Das ist richtig. Man kann auf Kartenspielen Spiel reißen für die ersten 2 Jahre und dann muss man langsam mal auf Catan übergehen oder auf andere Brettspiele.
Genau, und nach 4 Monaten kann man dann anfangen drum zu spielen, wer wen aufessen darf.
wobei ich einfach mal behaupten möchte, dass Catan eher so ein Studentenspiel ist.
Im Gegensatz zu
Arschloch oder ja, also das ist ein Kartenspiel. Das hat verschiedene Namen. Achso, obwohl, das haben wir auch gespielt, bis zum Abbrechen.
Ja, stimmt. Ich hab's mal unter dem Namen Bettler, glaube ich, auch irgendwie gehört.
Ja, Bettler und König wird es auch gerne mal genannt. Und dann gibt's
Also, ich glaube, so ein Nerd-Spiel, würdest du sagen.
Ja, denn weil Will Wheaton spielt es, du hast eben gesagt, das wird als Door-Opener in Silicon Valley verwendet.
Ja.
Es gibt eine Folge Big Bang Theory.
Die stimmt, da zocken sie auch die Siedler.
Wo Sheldon halt unbedingt Wood braucht.
Ein deutsches Produkt, das in die Popkultur eingegangen ist.
Ja, ist irre. Also die Übersetzung ist ziemlich schwierig gewesen. Also Sheldon wollte irgendwie Wood haben. Und er meinte irgendwie, it's so hard to get Wood. I'm trying to erect my city. You were in the middle of the erection. Und das haben sie dann irgendwie versucht zu übersetzen. Und da musste halt irgendwie, hat er immer nach Holzlatten gefragt. Hatte keiner von euch eine Latte. Weil es ließ sich nicht anders übersetzen. Ich habe mir das im Original angeguckt, habe gedacht so, wie das wohl in Deutsch übersetzt worden mag. Ich glaube, sie haben es einigermaßen versucht zu retten, aber es war halt wie bei vielen englischen Wortspielen einfach ein Ding der Unmöglichkeit, das irgendwie 1:1 zu übersetzen.
So sieht's aus.
Ja, und es war natürlich eine Geldvernichtungsmaschine, das haben wir ja schon erwähnt.
Ja, also man kann es auch verstehen, man kauft ja dann selten irgendwie mehrere Siedler von Catans in seinem Leben, sondern immer jeder nur eins maximal. Ob ich meine, wenn sich wirklich jeder so ein Ding gekauft hat, dann...
Das war ja das Komische. Also ich meine, das hat ja auch jeder. Man hätte ja auch einfach sagen können, also wenn man sich abends sowieso zum Siedlerspielen trifft, dann kauft es halt einer. Aber ich glaube, unsere Stolberger Freunde hatten es zum Beispiel nicht. Die haben immer mitgespielt.
Stimmt, aber irgendwann hat man es dann auch geschenkt bekommen, oft dann. Weil, ja, wenn man regelmäßig bei so einer Siedlerrunde dabei ist und dann muss man irgendwann mal das Geschenk bekommen, dann bietet sich das natürlich an, Siedler zu schenken, weil man hat ja dann für die nächsten 10 Jahre auch noch andere Geschenke, nämlich die ganzen Erweiterungen.
Und so sieht's aus. Und das Schöne ist wirklich, dass wir dann nach St. Olberg gefahren sind und in die Kneipe gefallen, auch eine schöne Anekdote, und haben gesiedelt dort, also in der Kneipe, schnell mal so diese Insel aufgebaut, angefangen zu siedeln. Wir saßen in so einem Nebenraum.
Wo sonst irgendwie,
ja, also da, wo die
Freaks
reinkommen.
Ja.
Und wir haben die ganze Zeit gesagt so, hat der noch ein Schaf jemand? Ich hätte gerne das und das. Ich brauche unbedingt Schafe. Und dann kam irgendwann die Bedienung rein und sagte, was macht ihr hier drin? Und man hört ständig nur vorne im Raum, hat jemand Schafe? Ich brauche unbedingt ein Schaf. Und,
ich habe 4 Gummistiefel. Hat jemand ein Schaf dazu?
Ja. Ja. Unglaublich. Also es fetzt unglaublich und ist einfach schade, dass uns heute leider so ein bisschen die Zeit dazu fehlt, uns mal abends zu treffen, weil man zu zweit halt schlecht spielen kann. Wir könnten es mal irgendwann online zocken, Sebastian.
Ja, durchaus. Oder wir zocken das einfach mal so.
Oder wir treffen uns einfach nochmal und spielen nochmal Catan.
Richtig. Was sagt eigentlich unsere Uhrzeit?
Unsere Uhrzeit sagt, dass wir noch 3 Minuten Übertragungszeit haben. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal ganz schnell zur Wertung.
Ja.
Haben wir lange nicht mehr gemacht.
Bestimmt, haben wir lange nicht mehr gewertet. Aber da sage ich jetzt einfach mal 10.
Würde ich auch sagen. Also ist ein super Konzept.
Was will man daran noch verbessern?
Ich glaube, jeder spätere Versuch, da noch irgendwas dran zu drehen und zu ändern. Es gab auch ein paar Regeländerungen später noch. Ja, ist eigentlich nicht unbedingt eine Verbesserung, sondern das Ding steht so, wie es ist. Super da. Es macht immer noch Spaß. Man kann immer noch wunderbar viele, viele Stunden mit Catan vertreiben, wenn man sich abends trifft. Ich sage auch, also 10 von 11 Punkten auf jeden Fall.
Richtig, wenn man
sich von Catan 3 Daumen hoch, lasst es euch schenken.
Wenn man sich nichts zu sagen hat, gerade in einer längeren Beziehung zum Beispiel, dann kann man immer noch Catan spielen.
Das kann die Beziehung aber auch zerstören, wenn man den anderen dann behindert bei dem Bau.
Und vielleicht fördert es auch verdrängte Konflikte an den Tag, was wieder gesund ist für die Beziehung. Man weiß es nicht. Okay, also in diesem Sinne, also wir freuen uns schon wahnsinnig, wahnsinnig auf die Convention übernächstes Wochenende in Eberswalde.
So sieht's aus. Wir hoffen, wir sehen uns, falls ihr zu den glücklichen 17 Teilnehmern gehört oder... Wir hören uns und ihr könnt euch uns gerne dann auch anchatten in unserem Mixel-Kanal.
Sag nochmal die URL von dem Mixel-Kanal.
Ist auf unserer Homepage verlinkt. Also guckt auf unsere Homepage www.sie-reden.de, klickt auf unseren Mixel-Kanal nächste Woche, am 6. Man weiß nicht, wann wir das schneiden und senden werden hier. Am 6. September ab 18:30 live im Internet. Ihr könnt uns gerne auch anchatten. Ihr könnt uns dort auch mal herzen bei Mixel. Ansonsten liked uns bei Facebook, habt uns lieb, schreibt uns mal gerne einen Kommentar oder E-Mail, spielt mal wieder Catan und ja, ein schönes Wochenende noch oder was immer ihr für eine Uhrzeit gerade habt, wenn ihr das hört.
Macht's gut, tschüss.